Die Frau von der Leyen steht auf dem Standpunkt, sie macht den Frauen und dem Staat ein großes Geschenk, weil sie Beruf und Familie versöhnt. Sie will mit dem Elterngeld ermöglichen, dass Frauen sowohl dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht, oder vornehm ausgedrückt eine berufliche Karriere machen, als Putzfrau oder Verpackerin oder wo sonst in der wissensgestützten Gesellschaft Spitzenkräfte verlangt werden. Und berufliche Karriere und familiäre, häusliche Pflichten und Kinder unter einen Hut passen. Darauf hat die katholische Kirche, allen voran dieser Bischof Nixa, geantwortet mit einem vielfach missverstandenen Vorwurf, nämlich dem, die Frauen würden auf diese Weise zu Gebärmaschinen degradiert und die Familie und der ganze sittliche Verband, für den sie steht, würde auf diese Weise zerstört. Der Höchstwert Familie ist nach Auffassung vieler katholischer Kirchenfürsten, aber nicht nur solcher, in Gefahr. Wie kommt es zu diesem Zerwürfnis? Um das zu erläutern, will ich in diesem letzten Kapitel ein paar Anmerkungen machen zur grundsätzlichen Rolle, die die Familie in diesem demokratischen Gemeinwesen spielt und auch nach Auffassung der Verantwortlichen spielen soll. Das Ding namens Familie ist ja unter Fachleuten, aber auch unter politischen Sonntagspredigern, wenn sie richtig auftrumpfen, so etwas wie die Keimzelle des Staates. Das ist ihre Wortwahl. Die Familie ist die Keimzelle des Staates. Ein amerikanischer Präsident, der viel mit Kriegen zu tun hat, schätzt aber die Family Values über alles und er lässt sich gern sonntags vor laufenden Kameras mit seiner Familie beim Kirchgang ablichten. Das ist ein hohes Gut, Kind und Familie, keine Nebensache privater, sondern die Familie ist ein Stück der Grundfesten der Nation. Deswegen ist die Familie sogar im Grundgesetz geschützt, im Unterschied zum Beispiel zu Dosenpfand oder Pendlerpauschale. Die Familie ist im Grundgesetz geschützt. Warum? Wenn man die Sache mal vom Anfang her nimmt, geht das ja alles sehr unpolitisch los. Es verlieben sich zwei und wenn die Gefühle abgeklärter und reflektierter sind, wird daraus vielleicht auch Liebe. Und man beschließt, sich vielleicht sogar unter einem Dach, aber auf jeden Fall zusammenzutun. Und wenn man sich wirklich lieb hat, dann verspricht man sich sogar, dass man zusammenhält. Es muss ja nicht gleich die Floskel folgen, in guten wie in schlechten Zeiten. Aber man steht füreinander ein. Man will füreinander Verantwortung übernehmen. Das sind Aufwallungen des Gemüts, die auch bei solchen Menschen stattfinden, die nicht vor einen Standesbeamten treten. Es sind Aufwallungen des Gefühls, wir halten zusammen, wir stehen füreinander ein, die davon zeugen, dass beide wissen, es gibt in dieser Welt des marktwirtschaftlichen Erwerbslebens, des Mietmarkts, viele Härten, dass man vielleicht keinen Arbeitsplatz bekommt oder nur einen schlechten, einen Lohn heimträgt, der nicht wirklich zum Leben reicht, eine Wohnung bekommt, die nicht wirklich gemütlich, dafür aber erschwinglich war, und man verspricht, zusammenzuhalten. Man verspricht also, dass man mit seinem Liebesbund Schwierigkeiten und Fairnisse gemeinsam schultert, die aus dem Gefühlsleben gar nicht stammen, sondern aus der kapitalistischen Erwerbswelt. aber im Gefühlsleben und mit ihm betreut und kompensiert werden sollen. Man steht füreinander ein. Wenn der andere keinen Arbeitsplatz hat, schiebt man ihm einen Hunderter oder zwei rüber. Man hilft sich. Eine solche Art, wie die Menschen ihr Gefühlsleben aus freien Stücken anbahnen und wie sie sich zueinander stellen, das lässt den Staat nicht kalt. Das begeistert ihn fast. Der Staat steht nämlich auf dem Standpunkt, eine solche Art von Reproduktionsgemeinschaft, wo quasi einer verspricht, für die Schäden mit aufzukommen, die dem anderen durch seinen Arbeitgeber oder Mieter erwachsen, das ist etwas rundum Nützliches. Das findet ein Staat so nützlich, dass Menschen die Schwierigkeiten, die ihnen Kapital oder Politik einbrocken, gemeinsam schultern wollen. Und darum besser schultern wollen, weil gemeinsam. Dass er dem ein staatliches Institut widmet. Die Ehe. Es gibt keinen Ehezwang in Deutschland. Man muss nicht heiraten. Aber wer heiratet, der erfährt, dass in der Ehe sehr viel Zwang unterwegs ist. Der Staat will nämlich, dass das, was das Gefühl der Liebenden hervorbringt, an Verantwortung, die man füreinander wahrnimmt, an Hilfe, die man sich wechselseitig zuspricht, gönnt, der will, dass dieses Verhältnis sichergestellt wird gegen das Gefühl, aus dem es geboren war. Das soll auch dann noch gelten, wenn vielleicht schon die Liebe der Beteiligten ein wenig wankelmütig geworden ist oder verblasst. Der hält das für eine Reproduktionsgemeinschaft, die rundum nützlich ist und im Extremfall sogar für einen Sozialstaatsersatz, den er benutzt. Wer verheiratet ist, bildet mit seinem Liebsten oder seiner Liebsten eine Bedarfsgemeinschaft. Für so jemanden gibt es kein Arbeitslosengeld. Da muss der, der verdient, zahlen. Er muss dann, was er vielleicht im Anflug seiner ersten Liebe versprochen hat, seiner Liebsten gegenüber. Das wird staatlich eingeklagt, sobald man verheiratet ist. Der Staat will also gegen das Gefühl, aus dem dieses wechselseitige Versprechen der Hilfe kommt, gegen das Gefühl, diese Gemeinschaftlichkeit auf Dauer stellen. Und deswegen gibt es bei uns so etwas wie die Ehe und einen Ehevertrag. Wer heiratet, der schließt einen Ehevertrag. Dabei ist bereits bei diesem Ding die Vertragsform selbst ein einziger Witz. Verträge zum Beispiel aus dem täglichen Leben, die kennt man vom Gebrauchtwagenhändler. Ja, da steht ein Händler auf dem Standpunkt, er will ein nicht mehr ganz so frisches Gebrauchsgut losschlagen, aber das ist bloß sein Mittel, um einen ordentlichen Preis an Land zu ziehen. Der Käufer steht umgekehrt auf dem Standpunkt. Er will einen ordentlichen Gebrauchswert haben, ein intaktes Auto, und den Preis möchte er am liebsten nicht oder jedenfalls nicht in dieser Höhe entrichten. Da ist über den Preis des Gutes ein Gegensatz hergestellt zwischen Käufer und Verkäufer. Jeder will die Leistung, aber die eigene Bringschuld möglichst mindern oder nicht erbringen. Und damit so ein Verhältnis gegensätzlicher ökonomischer Interessen gangbar wird, gibt's einen Staat, der sagt, das, was ihr voneinander wollt, gießen wir in einen Vertrag, wo jede Seite auf die Bringschuld, die einem unangenehm ist, verpflichtet wird. Wenn man also das Auto kauft von dem Gebrauchtwagenhändler und am Ende mit seiner Zahlung nicht rüberkommt, dann kann dieser Autohändler die staatliche Gewalt, ein Gericht anrufen und der andere wird mit Gewalt verpflichtet, seine Bringschuld zu bringen. So ist es. Verträge handeln von gegensätzlichen Interessen. Und der Gegensatz wird gangbar gemacht durch eine Verpflichtung vor einer obersten Gewalt. Beim Ehevertrag gibt es ein solches gegensätzliches Interesse gar nicht. Die beiden Liebenden sind sich einig, sie lieben sich. Darüber hinaus haben sie überhaupt keinen Gegensatz zueinander. Im Gefühl, das sie zusammenführt, liegt die pure Identität, null Gegensatz. Der Witz dieses Vertrags ist deswegen auf einem ganz anderen Feld angesiedelt, als dass er Gegensätze zwischen den beiden regelt. Der Sinn dieses Vertrags erschließt sich, wenn man in den Paragraphen 13 des Ehegesetzes guckt, so wie ich das vor dieser Veranstaltung getan habe. In Paragraph 13 des Ehegesetzes, ich muss das mal in so dürren juristischen Worten sagen, wird festgelegt, dass die Ehe ein bedingungs- und befristungsfreier Vertrag ist. Das ist schon interessant. Man kann zum Beispiel nicht reinschreiben, ich liebe den Typen so lange, wie er Folgendes nicht macht. Das wäre eine Bedingung. Das geht nicht. Man kann auch nicht sagen, ich liebe diese Frau, sagen wir mal für 10 Jahre und dann schauen wir weiter. Hat neulich so ein bayerisches Geschöpf versucht, den Umlauf zu setzen. Das wäre ein Verstoß gegen die Befristungsfreiheit. Man merkt, man kann weder Bedingungen formulieren, obwohl das in einem normalen Vertrag immer passiert. Ich zahle den vollen Preis unter der Bedingung, dass auch ein intaktes Auto geliefert wird. Sowas geht im Ehevertrag nicht. Man kann auch nicht wie bei einer Wohnungsvermietung sagen, das mache ich für 3 Jahre, befristetes Mietverhältnis. Das Ding ist bedingungs- und befristungsfrei und da merkt man, in diesen dürren juristischen Worten ist das festgelegt und kodifiziert, was der Staat von der Ehe will. Dass nämlich die Bindung lebenslang ist, dass sie nicht mehr der willentlichen Verfügung unterliegt, dass nicht mehr einer sagen kann, tschüss, ich steig aus. Man darf die Scheidung nicht als Einwand dagegen im Kopf haben, weil die ist die Antwort darauf, dass es erst einmal so ist, Ehe ist lebenslang. Und das Theater mit einer Scheidung, die Kosten des Anwalts, des Verfahrens, 1 Jahr von Tisch und Bett getrennt, steht sowieso nicht jedermann zu Gebote. Das ist also die Weise, wie ein Staat versucht, indem er ein lebenslanges Vertragsverhältnis vorschreibt und den Leuten zur Unterschrift vorlegt, seine Art und Weise, wie er die Reproduktionsgemeinschaft, die er von den Leuten will und die aus ihrem Gefühl heraus geboren haben, von ihrem Gefühl und Willen abtrennt und zu einer lebenslangen Affäre macht. Und an die knüpft er mit seinen Familiengesetzen weitere Forderungen, denen entsprochen wird. Es gibt so etwas wie die Pflicht zum wechselseitigen Unterhalt. Was die Liebenden sich noch versprochen haben und vielleicht auch gern gegeneinander erfüllen, lässt der Staat nicht bei der willentlichen Disposition liegen. Es gibt die Pflicht zum wechselseitigen Unterhalt und jedes moderne Gesetz des Sozialstaats wie das ALG II oder ähnliche Neuerungen berufen sich darauf und erklären die Liebenden zu einer Bedarfsgemeinschaft, wo jemand nicht, auch wenn er seinen Arbeitsplatz verloren hat, einen Anspruch auf das Arbeitslosengeld II hat, wenn er gemeinsam mit einem anderen unter einem Dach lebt, der ein Einkommen bezieht. Der muss für ihn mithaften. Was das Kind angeht, werden auch Pflichten abverlangt. Die Aufzucht des Kindes, materiell gesehen, es muss ernährt, gekleidet werden, es braucht Wohnraum dafür. Das ist ein Recht der Eltern. Aber das ist ein Recht, das Eltern auch dann nicht ausschlagen können, wenn sie gar nicht die Mittel dazu haben, ein Kind ordentlich zu kleiden und aufzuziehen. Das ist die Pflicht der Eltern, materiell das Kind zu umsorgen. Nicht nur das. Das Kind muss von den Eltern erzogen werden. Es bekommt die ersten wichtigen moralischen Unterscheidungen beigebracht zwischen mein und dein. Kinder, die ich will sagen, kriegen eins auf die Finger. Sie müssen ich möchte sagen. Sie sollen lernen, dass der Wille, das Interesse kein gültiges Kriterium ist für das, was man in dieser Welt anstrebt. Es muss durch eine höhere Instanz erlaubt werden. Und wer sagt, ich möchte statt ich will, hat schon einen wichtigen Lernfortschritt hinter sich. Wer ich möchte sagt, der nimmt nämlich den Willen zurück in den Konjunktiv, in die bloße Möglichkeit. Ich möchte, ob ich das, was ich möchte, dann auch bekomme, das liegt nicht an mir, sondern in der Entscheidung einer höheren Instanz, die sagt, das darfst du auch, das kriegst du auch. Sowas verlangt der Staat, soll im Erziehungsprogramm der Eltern gegenüber den Kindern absolviert werden. Und er muss gar nicht mit großem Verlangen darauf pochen, dass es so und nicht anders abläuft, weil die Eltern in der Regel genau so denken, wie ich sage, dass es nämlich sehr ehrenhaft und richtig ist, den Unterschied von mein und dein und ich will und ich möchte zu erlernen. Und damit die Kinder das von den Eltern lernen, stattet der Staat sogar die leiblichen Eltern mit etwas aus, das ansonsten in der bürgerlichen Welt jedem Erwachsenen strikt verboten ist. Eltern sind gegenüber Kindern befugt, persönliche Gewalt auszuüben. Die haben die Erziehungsgewalt über das Kind. Wer das in einem Wirtshaus macht und dem anderen eine reinhaut, der begeht eine Körperverletzung. Der wird eingesperrt. Wer mit seinem Kind nach diesem Muster verfährt, erzieht, der wendet elterliche Gewalt an. Das alles ist der staatliche Auftrag. Das alles wird auch von staatlichen Instanzen beaufsichtigt. Jugendämter und Sozialämter schauen, dass die Kinder nach so einem Modus erzogen werden können, sollen. Sodass insgesamt doch ein Eindruck vielleicht durch die wenigen Hinweise entstanden ist, was es damit auf sich hat, wenn der Staat oder Politiker sagen, Ehe und Familie sind sowas wie die Keimzelle des Staates. Die sind wirklich sowas wie die Keimzelle der Nation, und zwar in einer mehrfachen Bedeutung des Wortes. Der Liebesbund selber, den zwei Leute eingehen, der ist für sich schon so etwas wie eine sittliche Keimzelle. Der ist für sich schon so etwas wie die rechte Gesinnung, die ein Staat sich von Menschen wünscht, die da praktiziert wird. Denn wer einen solchen Liebesbund eingeht, der hat sich praktisch auf den Standpunkt gestellt, dass er die kapitalistischen Verhältnisse, in denen er sich bewegt, nicht umstürzen will, sondern in sie ein Nest bauen will. Wer dem anderen sagt, für dich tue ich alles, für dich tue ich alles, der hat auch umgekehrt gesagt, für dich tue ich alles, der weist durch seine Liebe einen extra guten und dicken Grund, warum er Sachen auf sich nimmt, die andere von ihm verlangen und die ihm vielleicht nicht immer koscher oder nützlich vorkommen. Wer aber sagt, für dich tue ich alles, der weiß einen neuen, guten, dicken Grund, warum er die Überstunde doch nicht ausschlägt, sondern lieber eine macht. Warum er vielleicht doch nicht zum Streik geht und den Arbeitsplatz riskiert, weil er doch das Geld, das Einkommen, den Job braucht, damit aus seinem familiären Glück was wird. Und Betriebe rechnen, berechnend, mit so einer Gesinnung von Menschen, wenn sie sagen, naja, auf diesen Posten setzen wir am besten einen Verheirateten. Die zeigen Verantwortung. Dann rechnen sie mit solchen Gesinnungen. Insofern ist der Liebesbund die quasi sittlich bejahende Stellung der Menschen, die sich da lieben, zu den Verhältnissen, in denen sie die Mittel erwerben und suchen, mit denen sie ihr Lebensglück schmieden. Das ist die erste Bedeutung von der Keimzelle der Nation. Die Gesinnung der Liebenden selber, die über die Liebe zustande kommt und sich darin betätigt, die ist wertvoll, weil für die Verhältnisse brauchbar. Und die zweite Bedeutung, der Liebesbund ist in aller Regel auch sowas wie die biologische Keimzelle der Nation. Die Liebenden schaffen Kinder herbei. Das ist der Nachwuchs, den der Staat verlangt, um seine Ressource Volk aufzustocken, größer zu machen. Und die dritte Bedeutung, wenn Eltern oder Liebende sich dazu entschlossen haben, die Liebe nicht mehr von den biologischen Folgen, die sie normalerweise zeitig zu trennen, also wenn sie Kinder in die Welt setzen, dann liefern sie auch noch einen quasi sittlich präparierten Nachwuchs in dieser Gesellschaft ab. Die liefern nicht nur ein Kind, das zwei Beine und zwei Ohren hat, das also ein quasi biologischer Repräsentant des Nachwuchses ist, den der Staat will, sondern sie erziehen dieses Kind moralisch so, wie es in dieser Gesellschaft verlangt wird, wenn es an die Beschulung geht. Ein Kind, das zwischen mein und dein und ich möchte und ich will gut unterscheiden kann und deswegen die passende Gesinnung in seiner elementarsten Form mitbringt, die ein Staat an den Leuten herstellen will. Das ist die quasi Keimzelle der Nation, die Politiker an der Familie so hoch schätzen, dass sie dieses Ding, obwohl es doch eigentlich bloß mit Gefühlsleben und Bettgeschichten zu tun hat, denkt man naiv, in den Rang eines Verfassungsgutes erhebt. Deswegen ist es zunächst einmal gar nicht verwunderlich, dass über ein so hochgeschätztes nationales Gut auch ein so grundsätzlicher Streit ausgetragen werden kann, wie das aktuell der Fall ist, zwischen der von der Leyen und einem katholischen Bischof namens Mixer. Woher kommt der Streit? Die Frau von der Leyen steht auf dem Standpunkt, sie will als verantwortliche Familienministerin, als moderne CDU-Politikerin beides von der Frau. Sie will, dass sie ihre ökonomische genauso wie ihre biologische Funktion leistet und dass beides versöhnt wird. Sie will das Haus und das Kinder kriegen und als billige Arbeitskraft am Markt verfügbar sein, verträglich machen, eben durch das Elterngeld. Dagegen wehrt sich ein Mixer und vergleichbare Gemüter mit dem Argument, wer Elterngeld und Kinderkrippen bereitstellt, der stellt den ökonomischen Egoismus über die Familie als Wertegemeinschaft. Der fördert zwar die biologische Keimzelle, die Leute machen Kinder, aber der macht die sittliche Keimzelle der Familie kaputt. Dafür hat Mixers merkwürdiges Bild gestanden, als er gesagt hat, mit dem Elterngeld und der Kinderkrippe werden die Frauen zu Gebärmaschinen gemacht. Das ist anfangs sehr missverstanden worden, weil Gebärmaschine eigentlich in einem anderen Zusammenhang gebräuchlich ist. Man meint ja für gewöhnlich, wenn man diesen Vorwurf Gebärmaschine erhebt, die Masse der Kinder, die eine Frau zur Welt bringt. Eines nach dem anderen, so wie eine Maschine. Das war nicht das von Mixer Gemeinte, sondern der Mann wollte damit sagen, wer 12 Monate ein Elterngeld kassiert, ein Kind zur Welt bringt, dann das Kind in die Krippe stellt und wieder zur Arbeit geht, der hat quasi ein seelenloses Verhältnis zum Kind. Der hat gar keine wirkliche innerliche Beziehung, sondern der steht dem Kind so kalt wie eine Maschine gegenüber, weil er sich sofort wieder ökonomischen Aufgaben und Pflichten widmet, statt sich um seinen Sprössling anteilnahmsvoll zu kümmern. Die Mutter und ihre Seele bleibt dem Kind vorenthalten, so hat er gemeint. Warum ist es für den so wichtig? Was geht da kaputt in der Familie, sodass der Mann meint, der Höchstwert Familie ist jetzt in Gefahr? Der Mann hat ein Bild von der Familie und der darin ausgelebten Sittlichkeit, das etwa so ausschaut. Die Mutter, die kaum kräht der Kleine nachts, aufsteht und ihn wiegt, kaum schreit er, ihm eine warme Flasche macht, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Die Mutter ist sowas wie gelebte Selbstaufgabe. Und darin liegt ihre eigentliche Würde. Selbstaufgabe, Dienst am Kind. Umgekehrt. Für das Kind ist so eine häusliche Gemeinschaft deswegen so wichtig, weil das Kind die Uneigennützigkeit der Mutter erlebt. So dass insgesamt die Vorstellung von der Familie kursiert, da werden die höchsten Werte der Nation quasi mit der Muttermilch verabreicht. Dass es um Dienst, um Pflichterfüllung, um Uneigennützigkeit geht, dass es um Dienen, nicht Verdienen geht, das wird quasi in der Familie auf natürliche Weise den Menschen, den jungen Menschen, mitgeteilt. Warum geht es denn um sowas? Egal, ob die Wertehaltung, die der Bischof da im Auge hat, so zustande kommt. Warum ist sie denn allen so wichtig? Bescheidenheit statt Egoismus. Warum ist das wichtig? Das ist in dieser Welt deswegen so wichtig, weil das die immerfort geforderte Tugend des kleinen Mannes ist. Weil das wirtschaftliche Wachstum halt das Lebenselixier dieser Gesellschaft. Weil das wirtschaftliche Wachstum in den Löhnen, die die Leute bekommen, eine Schranke hat und der Lohnverzicht ein Stück Wachstum erzeugt. Deswegen ist der Verzicht eine so hohe Tugend. Deswegen wird er gepredigt. Der Egoismus ist verpönt für den kleinen Mann, weil er reserviert ist für nur zwei Instanzen. Die Ansprüche des Kapitals in Bezug auf Wachstum und die Ansprüche des Staates, die können nicht egoistisch genug ausfallen. Deswegen muss die benutzte Masse der Bevölkerung den gegenteiligen Wert wie ein Stück Natur mit sich rumtragen. Bescheidenheit und Dienstbarkeit. Das wird an der Familie geschätzt. Nicht nur von Mixer, sondern auch von so Präsidenten wie Bush oder der Kanzlerin Frau Merkel und auch von der Frau von der Leyen. Nur will die beides. Die will, dass diese quasi sittliche Funktion, die die Familie und die Frau in ihr erfüllt, mit der ökonomischen Benutzung, die man von der Frau will, zur Deckung gebracht wird. Und Mixer und ähnliche Vögel sehen die familiären Werte, die Vermittlung von Moral und intakter Persönlichkeit, quasi mit der Muttermilch, als gefährdet an. So sehen die das. Auch wenn die wirkliche Herstellung der moralischen Persönlichkeit in einer Familie etwas anders funktioniert. Die wünschen sich das so, wie wenn das mit der Muttermilch verabreicht werden könnte. Gehen tut es anders. Denn die Überlegungen, die ein Mensch sich macht, der moralisch denkt über die Welt, sind eben Überlegungen, sind Gedanken, sind etwas Geistiges, also nicht etwas Natürliches, das man mit einem Stück Muttermilch quasi verinnerlichen könnte. Die Überlegungen, die sich ein Mensch da antun muss, die haben allerdings in der Familie und das, was er in ihr erfährt, einen Hebel der Überzeugung. Was muss der Mensch lernen? Der junge Mensch muss lernen, dass er sich in Verhältnisse einfügt, in denen der Wille lizenziert ist, wo es Regeln gibt, wo Interessen nur verfolgt werden dürfen, unter Wahrung von gesetzlichen Schranken, die es gibt. Das merkt man an solchen elementaren Fragen wie, darf ich das oder ist das Unrecht? Ein Wille nimmt sich dauernd Interessen vor, aber die Verfolgung dieser Interessen ist beschränkt durch gesetzliche Regeln. Ein Mensch, der diesem Zwang unterliegt, das, was er will, nur unter gesetzlichen Schranken zu dürfen, der soll die Beschränkung, die er vor sich hat, akzeptieren, und zwar als Mittel zur Verfolgung seiner Interessen. Das ist ein gewisser Widerspruch, dass für das Interesse etwas gut sein soll, was es gleichzeitig beschränkt. Und weil das ein Widerspruch ist und jeder die rechtlichen Schranken deswegen nur akzeptiert, weil er sie letztlich als Mittel des Vorteils haben möchte, gibt es einen berechnenden Umgang mit all diesen Schranken. Das merkt man schon bei den Kleinen, wenn sie erzogen werden und ihnen die ersten Regeln auferlegt werden. Naschen darf man nicht. Das ist so eine familiäre Verkehrsregel. Das ganze Argument gegen das Interesse ist, es gibt ein Verbot von einer höheren Instanz. Ja, solange das Kind der Gewalt der Eltern ausgesetzt ist, hält es sich ans Verbot. Aber weil es keinen überzeugenden Grund für die Beschränkung des Interesses weiß, wird das Verbot auch übertreten, Wenn die Autorität nicht mehr in greifbarer Nähe ist, dann naschen Kinder. Dieses quasi unterwürfige, ebenso wie berechnende Verhältnis gegenüber den bejahrten Schranken, die man nur als Mittel der Interessenverfolgung akzeptiert und dafür eine Beschränkung hinnimmt. Das können auch die Großen. Die kleinen Kinder wissen, man darf nicht naschen. Sind die Eltern fort, wird genascht. Und die Großen wissen, man muss eine Steuererklärung formvollendet abliefern. Und wenn keiner drauf guckt, wisst ihr, wie kreativ sie mit ihrer Steuererklärung sind. Die Überzeugungskraft, die die Familie bei der Verabreichung solcher Vorschriften hat, die unterscheidet sich in einer wichtigen Hinsicht allerdings von der Predigt von Pfaffen oder von staatlichen Vorschriften, die quasi ex cathedra und versehen mit dem Argument der Gewalt verabreicht werden. Dieser Widerspruch, dass ich im Namen meines Interesses Beschränkungen akzeptieren muss und das als quasi Lebensmaxime nehmen soll, das wird in der Familie auf eine besondere Weise eingeübt und bedient. Die Familie tritt dem Kind einerseits wie ein Staat gegenüber. Mit Gewalt werden Schranken gesetzt. Um 8 bist du daheim. Und wenn nicht, scheppert's. Andererseits, die elterliche oder familiäre Gewalt ist gegenüber dem Kind normalerweise immer auch zugleich Fürsorge. Die Eltern erhalten das Kind materiell. Sie bedienen Wünsche und üben gleichzeitig Gewalt. Das ist eine Sonderstellung der Familie gegenüber dem Staat. Der Staat tritt auch als beschränkende Gewalt auf. Aber die Instanz der Fürsorge, die den Leuten gibt, was sie brauchen, ist der Staat nicht. Die Familie ist es sehr wohl. Und man weiß es von dem Modus der Argumentation, wie Eltern ihren Kindern begegnen. Die sagen den Kindern, du musst auf mich hören, denn ich meine es gut mit dir. Die berufen sich darauf, dass sie Gehorsam verlangen dürfen, weil sie Fürsorge gegenüber dem Kind walten lassen. Das ist kein gutes Argument für Unterwerfung, aber es ist eines, wo dem Kind das sich Einfügen in auferlegte Regeln damit nahegebracht wird, dass die Instanz, die das verlangt, Vertrauen verdient, weil sie fürsorglich ist. Und die ganze Spekulation der bürgerlichen Welt geht darauf, dass dieser brauchbare Modus, Kinder zu unterwerfen, füge dich, weil die Instanz, die das mit dir macht, meint es gut. Dass Kinder diesen Modus, dieses Argument übertragen auf eine Instanz und Autorität, die zwar die Seite der Beschränkung und Gewalt an sich hat, aber nicht mehr die fürsorgliche Seite. Was sie in der Familie gelernt haben, hör auf die Autoritäten. Das sollen sie anwenden und beherzigen in der großen Welt des Staates und der Politik und des Betriebes und seines Chefs, wo die Seite der Fürsorge ganz fehlt, die aber der Hebel war, das Argument sattelfest zu machen. Also wissen die Brüder schon, was sie an der Familie als Höchstwert haben, auch wenn ihre Idee von der Muttermilch mehr ein Ideal der Manipulation ist, das mit der Wirklichkeit nicht ganz kompatibel ist. Damit mache ich Schluss.